Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Klartext. Heute geht es um ein ernstes Thema und es ist mir wichtig zu betonen, ob ihr links oder rechts, pro oder anti-militär sind, spielt überhaupt keine Rolle. Seit vergangenen Wochen herrscht offiziell Krieg in Europa. Man sieht, dass auch in Europa nach wie vor Machtpolitik nicht ein Relikt ist, sondern eine traurige Realität. Ich habe es bereits in einem vergangenen Podcast zum Thema Militär angesprochen gehabt. Sicherheit und dass wir uns keine Gedanken dazu machen bzw. haben müssen machen, ist ein Luxus, wo sich viel zu viele nicht bewusst sind. Der Einmarsch von Putin in die Ukraine hat geopolitische Konsequenzen. Ich will in diesem Podcast bewusst von Putin und nicht von Russland reden. Ich bin nämlich überzeugt davon, wenn die Bürgerinnen und Bürger von Russland wüssten, was ihre Regierung effektiv macht, würden sie nicht unterstützen. Das sieht man auch an zahlreichen Demonstrationen in russischen Städten. Es gibt keine legitime Rechtfertigung, warum er ein souveränes Land angreift. Und genau das hat sich der Putin zunutze gemacht. Er hat das Ganze ein bisschen umformuliert. Schon vor dem Einmarsch letzte Woche aber kennt der Putin der Ukraine in unterschiedlichen Kontexten die staatliche Souveränität. Was bedeutet das? Es heisst, dass in Russland nicht von einem Krieg geredet wird, sondern von einer Befreiung. Es geht darum, die Ukrainerinnen und Ukrainer vor ihrer Regierung, von Nationalisten und Nazis sagen, zu beschützen. Das Narrativ, das benutzt wird, sagt, dass nicht das eigene Brudervolk, also die Ukrainer, sondern nur ihre Regierung soll angegriffen werden, weil die einen Genozid an Russischsprachigen vornehmen würde. Gemäss Putin ist der Einmarsch also eigentlich eine positive Dienstleistung. Man stelle sich das so vor, als würde Frankreich die Westschweiz gegen ihren Willen von der Deutschschweiz lösen, um ihr zu helfen. Ein Narrativ, also das ist ein Wording, das gilt, ist bei Krieg zentral. Ein Narrativ ist ein Teil von strategischer Kommunikation. Wer das Narrativ bestimmt, hat Deutungshoheit über einen Krieg und hat in der Hand, welche Erzählungen dazu produziert werden. Vor allem in Kriegssituationen ist das ein extrem starkes Argument, weil Erzählungen die Moral und das Verständnis beeinflussen. Der Westen ist schlecht im Produzieren von Narrativen, auch weil wir weniger auf Macht ansprechen. Es wird aber sehr spannend sein, wie das China auf die Aggression reagieren wird. Ein ähnliches Narrativ, wie der Putin für die Ukraine braucht, braucht nämlich China für Taiwan und Hongkong. Der Konflikt in der Ukraine schwelt schon seit 2014, wo Russland die Halbinsel Krim annektiert hat. Seit 8 Jahren kämpfen pro-russische Milizen von Russland unterstützt gegen ukrainische Armeeangehörige. Das, was wir jetzt sehen, ist also die gewaltsame Eskalation von etwas, was seit 8 Jahren im Rest von Europa maximal müde belächelt worden ist. Aber die Krim ist für diesen Konflikt zentral. Dass Europa und der Rest der Welt sich so wenig um das gekümmert hat, zeigt, dass die Ukraine in unserem Denken nicht dazugehört hat. Krim ist eine Halbinsel, die sowohl Verbindung mit der Ukraine als auch mit Russland hat. Seit 1954 gehört sie aber zu ukrainischem Staatsgebiet. Schon mit der Besetzung 2014 hat Russland diverse internationale Verträge gebrochen. Krim ist vermutlich der meiste auch ein Begriff, aber ist etwas passiert? Nein. Man stelle sich mal vor, Italien würde einfach das Tessin besetzen, weil die auch Italienisch redet und nichts würde passieren. Völlig unvorstellbar. Für uns auch unvorstellbar ist ein Putin sein Verständnis von erfolgreicher Politik. Während das bei uns vermutlich Wohlstand und Arbeitsplatz bedeutet, heisst das für ihn, eine Grossmacht zu erhalten bzw. auszubauen. Der Zerfall der Sowjetunion, jetzt gleich auch schon eine Weile her, bezeichnet Putin gern als grösste Katastrophe vom Jahrhundert. Entsprechend hat er auch immer wieder die Legitimität der ukrainischen Grenzen angezweifelt und am besten die Schuld gegeben für die antirussische Stimmung. Von was fühlt sich denn der Putin jetzt aber provoziert? Einfach so marschiert man ja nicht einfach in einen anderen Staat. Die tatsächlichen Gründe stehen wohl in den Sternen, beziehungsweise sind bis jetzt nicht restlich klar. Was aber ganz sicher teilweise einen Einfluss hat, ist die NATO. NATO ist vermutlich der meiste ein Begriff, wenn vielleicht auch sehr abstrakt. Nach dem Zerfall der Sowjetunion haben sich mehrere der ehemaligen Länder vom Warschauer Pakt zu einem westlichen Verteidigungsbündnis zusammengeschlossen. Die sogenannte Osterweiterung ist vielleicht auch einigen ein Begriff. Das heisst, dass Bulgarien, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Estland, Lettland und Litauen in die NATO aufgenommen worden sind. Jetzt muss der ein oder andere vielleicht eine Weltkarte bzw. Google Maps vornehmen, um die Bedeutung von dem zu verstehen. Zwischen den westlichen Ländern, aka denen, die bei der NATO sind, und Russland gibt es genau noch 2 Länder als Puffer. Belarus und die Ukraine. Belarus ist Russland hörig und die Ukraine eben nicht. Was macht die NATO so speziell provokativ für den Putin? Konkret eigentlich ein Artikel vom Vertrag, Artikel 5. Er legt fest, dass ein bewaffneter Angriff auf ein NATO-Mitglied als Angriff gegen alle angesehen wird und entsprechend eine kollektive Verteidigung gilt. NATO ist eigentlich das Drei-Musketier, alle für einen. Wie gesagt, steht in den Sternen, was der effektive Grund für den Angriff ist. Naheliegend ist jedoch, dass man zumindest an einem NATO-Beitritt von der Ukraine hat zuvorkommen. Ansonsten könnte man nämlich sagen, dass die USA vor der Tür von Russland steht. Das wiederum wäre eine ziemliche Provokation. Was sind die Folgen von diesem Krieg? Positive Folgen sind einzig und allein, dass der Westen hoffentlich aus seinem Dornröschenschlaf aufwacht. Ich möchte betonen, die Vorfälle sollen nicht missbraucht werden, um Politiker und Politikerinnen in die alten Aussagen um die Ohren zu hauen. Jeder Mensch kann sich mal irren. Jetzt ist es wichtig einzusehen, dass man sich beim Thema Sicherheit zu lang ausgeruht hat. Ein Folge kann ein sogenannter Spillover-Effekt sein. Das heisst, dass die Kosten für einen Krieg für Russland, aber auch für andere Staaten sinken und so andere Konfliktherde wieder aufkommen können. Eine andere Folge ist, dass von anderen Regionen abgelenkt wird. Erst vor kurzem hat sich zum Beispiel Frankreich aus Mali zurückgezogen. Das Vakuum hat Russland schon gefüllt. Auch vor nicht allzu langer Zeit hat sich die USA aus Afghanistan zurückgezogen. Beides sind Regionen, wo der Blick jetzt nicht mehr drauf liegt. Es zeigt auch bei uns, was ich nicht weiss, macht mich nicht heiss. Darum Bemerkung am Rande, bitte informiert euch nicht nur über ein Medium, sondern breit abgestützt. Ein zahltes Abo von einer seriösen Zeitung lohnt sich. Zum Thema Sicherheit kann ich euch auch den SIGA-Newsletter empfehlen. Hauptsache, ihr informiert euch darüber hinaus, was euch 20 Minuten Watson oder noch schlimmer nur Facebook oder YouTube erzählt. Eine weitere Folge wird die Überdenkung der Supply Chain sein. Nur schon Deutschland ist extrem abhängig von russischem Gas. Die europäische Wirtschaft wird ihre Energiepolitik überdenken müssen, genauso wie eine neue Inflationsgefahr berücksichtigen. Was das für Auswirkungen hat, steht nicht in den Sternen. Was zeigt uns der Konflikt aber sonst noch? Es wird klar, dass obwohl immer von Cyber geredet wird und dass man keine Panzer und Geschütze mehr brauche, das nicht stimmt. Digitale Kanäle sind ganz klar nicht wegzudenken. Sie sind aber weniger operativ wichtig, sondern mehr strategisch. Cyber, das bedeutet im Krieg Kommunikation. Wie gesagt, wer das Narrativ bestimmt, hat einen Vorteil. Auch einen Vorteil hat aber auch, wer kommuniziert. Wir können auf Twitter live dabei sein. Das macht Krieg für uns spannend. Und weil es so authentisch aussieht, glaubt man es ja auch. Genau da spielt strategisch eine zentrale Rolle. Der digitale Raum gibt Kriegsparteien die Möglichkeit, ihre Wahrheit transparent zu zeigen. Darum ist es umso wichtiger, Quellen zu hinterfragen. Was der Konflikt sonst noch zeigt, hat mich recht schockiert. Nämlich, wie unverblümt heutzutage ein Land einfach in einen souveränen Staat einmarschieren kann und der Rest der Welt macht einfach nichts. Also, wir reden, besprechen, setzen Tweets ab, schreiben Status mit Hashtag StandWithUkraine oder unser Facebook-Profilbild mit einer Ukraine-Fahne ausstatten. Und das, bis wir einfach nicht mehr darüber lesen und dann ist es uns einfach egal. Die Kurzlebigkeit von und Unwissenheit über Konflikt frustriert mich zum Teil extrem. Vor allem in der Schweiz sind in den letzten zwei Jahren Menschen von Epidemiologen zu Afghanistan-Experten über Impfwissenschaftler bis hin zu Russland-Strategen geworden. Menschen, die Entschuldigung weder von Tuten und Blasen eine Ahnung haben. Es ist aus meiner Sicht eine Krankheit von vielen Schweizern, dass wir uns extrem erhaben fühlen gegenüber Selbstkritik. Weil wir glauben dadurch, dass wir über alles abstimmen können, irgendwie gescheiden geboren worden sind. Aber das sind wir nicht. Und genau diese Überheblichkeit ist es auch, wo vielen den Blick verschliesst von dem, wo wirklich das Problem ist. Unkritisches Betrachten von Quellen. Das Beispiel von diesem Konflikt zeigt extrem gut, man kann die öffentliche Meinung sehr einfach beeinflussen. Ich bin überzeugt, kein einziger Russ wird seine Regierung darin unterstützen, ein anderes friedliches Land anzugreifen, wo ein Grossteil der Bevölkerung nur die eigene Sprache spricht. Aber das, was die Menschen hören, ist genau das, wo man will, dass gehört wird. Und viele Schweizerinnen und Schweizer haben das Gefühl, bei uns sei das anders. Das ist es nicht. Social Media verstärkt den Trend nur, dass du genau das siehst, was du sehen willst. Es ist nicht mal so, dass du nur das lesen musst, was du willst. Es wird dir gar nicht mehr anders gezeigt. Was uns der Konflikt also lehren sollte, abgesehen davon, dass Krieg nicht irgendein Relikt ist, sondern sehr wohl sehr real sein kann, ist, dass man vor allem bei Video- und Bildmaterial extrem kritisch sein sollte. Nur weil jemand eine Bildunterschrift hinzufügt, muss es noch lange nicht das zeigen. Und mit Video- und Bildbearbeitung ist heutzutage so gut wie alles möglich. Und dass man aufhört, Experten zu verschreien. Ja, es gibt tatsächlich Menschen, die haben von einem Spezialgebiet Ahnung. Zum Beispiel im Bereich Militär und Infrastruktur. Nur weil man mal einen Newsletter gelesen hat, heisst das nicht, dass man diesen Personen nicht zuhören soll. Ein bisschen mehr Demut tut da vielen gut. Ich bitte euch darum, bleibt kritisch, bleibt auch kritisch mit euch selber. Überlegt euch, wie man den Menschen wirklich helfen kann. Mit Sachspenden, mit finanzieller Unterstützung, nicht mit Facebook-Bildern. Die Welt wäre ein besserer Ort, wenn man sich nicht nur von Schlagzeilen würde leiten lassen. Ich wünsche euch trotz allem eine gute Woche. Ich hoffe, ihr und eure Liebsten sind und bleiben gesund. Und nächste Woche gibt es wieder eine neue Folge.